Eine seiner ersten diplomatischen Missionen führte ihn nach Frankreich, wo er Ludwig XIV. Von seinen Angriffsplänen gegenüber Holland abbringen wollte. Wäre Ägypten nicht ein viel besseres Ziel? Ein strategischer Schlag gegen das damalige Osmanische Reich? Leibniz hatte mit diesem Vorschlag keinen Erfolg. Aber die Episode zeigt, wie sehr er darauf bedacht war, den Frieden innerhalb Europas zu wahren.
Es folgten Jahre in Paris. Dort erfand er eine Rechenmaschine, mit der man nicht nur addieren und subtrahieren konnte. Das war bereits mit der Maschine des Philosophen Blaise Pascal möglich. Mit der Maschine von Leibniz konnte man auch dividieren und multiplizieren. Doch seine wichtigste Erfindung dieser Zeit war, zunächst angeleitet durch den Mathematiker Christian Huygens, die Infinitesimalrechnung. Kann man mit infinitesimal kleinen, also unendlich klein werdenden Größen rechnen? Leibniz hat gezeigt, dass es dafür präzise Regeln gibt. Später würde er sich mit Newton um die wahre Urheberschaft streiten müssen.
Schließlich begab er sich im Jahre 1676 in die Dienste von Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg nach Hannover, wo er dem Welfenhaus für den Rest seines Lebens verbunden bleiben sollte. Eine Geschichte dieses Herrscherhauses zu schreiben, das wurde eine lebenslange Beschäftigung für ihn, neben seinen zahllosen anderen Tätigkeiten. Knapp 20 Jahre nach Dienstantritt im Jahr 1695 schreibt Leibniz:
Es lässt sich nicht sagen, wie außerordentlich zerstreut ich bin. Ich suche Verschiedenes in den Archiven zu ermitteln, nehme alte Papiere vor Augen und suche ungedruckte Urkunden zusammen. Aus ihnen hoffe ich, Licht für die braunschweigische Geschichte zu gewinnen. Briefe empfange und erwidere ich in großer Zahl. Ich habe aber zugleich so viel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie und die Kenntnis vieler anderer literarischer Neuigkeiten, welche ich nicht umkommen lassen möchte, dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll.
Die bekannteste Gesprächspartnerin des nun 50-jährigen Leibniz ist die gut 20 Jahre jüngere Herzogin Sophie Charlotte, die sich als seine Schülerin bezeichnet. 1701 wird sie die erste Königin von Preußen. Schon vorher befürwortet sie die Gründung einer Berliner Akademie der Wissenschaften und wirkt maßgeblich daran mit, dass Leibniz am 12. Juli 1700 ihr erster Präsident wird. Ein gemeinsamer Treffpunkt der beiden im Jahr 1702 war Schloss Lützenburg, das spätere Charlottenburg. Die Königin bittet Leibniz eindringlich, aus Hannover anzureisen.
Ich sende Ihnen diese Zeilen und hoffe, dass Sie bereits auf dem Sprunge sind, abzureisen. Ich erwarte Sie mit Ungeduld in Lützenburg, wohin ich zu Ostern gehe. Was Sie zu kommen zwingt, ist ein Werk der Nächstenliebe. Die Pöllnitz hat sich ein Buch gekauft, aus dem man Mathematik lernen kann, welche sie gern studieren will. Die Begriffe und ihre Bedeutung sind aber so schwierig, dass ihr ganz schwindlig werden wird, wenn Sie ihr nicht zu Hilfe kommen.
Henriette Charlotte von Pöllnitz war die erste Staatsdame am königlichen Hof und engste Vertraute der Königin. Auch sie bittet Leibniz, bald zu kommen.
Denn die Königin hat hier keine lebende Seele, mit der sie Gespräche führen kann.
Doch diese ihm so gewogene Gesprächspartnerin wird Leibniz bald verlieren. Die Königin stirbt am 1. Februar 1705 an einer Lungenentzündung, kurz nach ihrer Ankunft in Hannover, wo sie Karneval feiern wollte. Leibniz ist in Berlin, als ihn die erschütternde Nachricht erreicht. Für ihn, der selbst nie geheiratet hat, war sie die wahrscheinlich wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. An Fräulein von Pöllnitz schreibt er noch am gleichen Tag:
Ich weine nicht, ich beklage mich nicht, aber ich weiß nicht, woran ich bin. Der Verlust der Königin erscheint mir wie ein Traum, aber wenn ich aus meiner Betäubung erwache, finde ich ihn nur zu wahr.
Einen Monat später schreibt er an einen Bekannten:
Obgleich die Vernunft mir sagt, dass Klagen vergeblich sind und dass man das Andenken der Königin von Preußen ehren soll, anstatt es zu beklagen, führt mir meine Einbildungskraft immer wieder diese Fürstin mit ihren Tugenden vor Augen und sagt mir, dass sie uns entrissen ist und dass ich eine der größten Freuden der Welt, die ich mir nach menschlichem Ermessen für mein ganzes Leben versprechen konnte, verloren habe.
Doch auch dieser große Verlust kann letztlich seinen Glauben an die gute Fügung und die allem zugrunde liegende Harmonie nicht erschüttern.
Die allem zugrunde liegende Harmonie, sie spiegelt sich, wie es eingangs angedeutet wurde, im Geist wider. vertiefen wir den Gedanken der Harmonie und folgen Leibniz zunächst in dem, was er über den Geist sagt.
Jeder Geist ist nach Leibniz bestimmt durch aufeinanderfolgende Zustände des Gewahrseins. Leibniz nennt dies Perzeptionen. Die Zustände sind verbunden durch das Bestreben, von einem Zustand zum nächsten zu gelangen. Leibniz nennt dies den Appetitus. Es ist, wie wenn man durch eine Ausstellung wandert. Man steht vor einem Bild, hält inne, betrachtet es und geht dann weiter zum nächsten Bild. So auch unser inneres Erleben. Es gibt den Zustand des Gewahrseins, der dem Innehalten entspricht, und die Bestrebung hin zum nächsten Zustand. Gewahrsein meint allerdings nicht, dass uns in einem Moment alles bewusst ist. Vielmehr gibt es nach Leibniz viele unmerkliche Regungen, derer wir uns nicht bewusst sind und zum größten Teil auch nie bewusst werden. Um die unmerklichen Regungen zu veranschaulichen, benutzt Leibniz gern das Beispiel vom Rauschen und Brausen des Meeres. Hervorgebracht wird es durch viele einzelne Wellen, doch diese vereinzelten Wellen kann man nicht heraushören. Gibt es sie überhaupt? Ja, denn
von jedem Einzelgeräusch, so gering es auch sein mag, müssen wir doch irgendeine Perzeption haben, sonst hätte man auch von 100.000 Wellen keine, da 100.000 Nichtse zusammen auch kein Etwas ergeben könnten.